Bei Onkel Pö spielt eine Rentnerband, so geht dieser Song eigentlich los. Alles klar auf der Andrea Doria vom gleichnamigen Album von Udo Lindenberg 1973. Und da setzen wir jetzt hier schon mal ein paar Pfeiler, denn wir treffen uns nicht bei Onkel Pö zum 3B-Gipfeltreffen 2025, sondern in der Bar des Hotel Atlantik in Hamburg. Udo Lindenberg war nicht da, aber Thomas Bösel, Michael Buller und meine Wenigkeit. Wir reden traditionell zum Jahresbeginn über das, was uns erwartet, was wir an Herausforderungen meistern wollen und wie die gestandenen Touristiker, die sich hier am Mike treffen, das Jahr einschätzen und worauf sie sich besonders freuen. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen zum Podcastjahr 2025 und herzlich willkommen im Hotel Atlantik in Hamburg, ein geschichtsträchtiger Ort, den haben wir uns hier ausgesucht. Und herzlich willkommen zum vierten 3B-Gipfeltreffen. Es treffen sich erneut Bösel, Buller und Borch. Und ich sage, guten Tag, Thomas Böse.
Servus, Robert. Hallo, Michi.
Hallo, grüß euch beide.
Ja, und uns allen erstmal ein gutes neues Jahr, solange es noch läuft, ne, solange es nicht zu Ende ist. Und genau das wollen wir machen. Wir wollen über dieses Jahr reden, das Jahr 2025. Ich habe ja die letzte Episode im Jahr 2024 mit den beiden Chefredakteuren von FOW Travel Talk, liebe Grüße, abgeschlossen.
Da ist was fremdgegangen, gell?
Und wir hatten jetzt wieder überlegt, ob wir das touristische Tourette machen, aber wir bleiben doch beim 3B-Gipfeltreffen, würde ich vorschlagen, weil wenn wir es jetzt schon zum vierten Mal machen, unverbrüchliche Tradition ist für ewig in Stein gemeißelt. Wir müssen daher weniger Rückblick machen und können sehr viel Ausblick machen. Aber vielleicht als Rückblick so ganz kurz, Thomas, wo und wie hast du den Jahreswechsel verbracht?
Also wie immer, oder zumindest in den letzten Jahrzehnten, zu Hause in Salzburg bei herrlichem Wetter, toller Fernsicht und ausnahmsweise mal kalten Temperaturen. Normalerweise haben wir ja in der Gegend das klassische Weihnachts- und Silvester-Tauwetter. Diesmal war es ganz anders. Es war wirklich schön und wir hatten wie immer einen schönen, entspannten Abend mit Freunden.
Und Michi, wo war es bei dir und wie war es bei dir?
Silvester oder auch mit Weihnachten? Also
ja, den Jahreswechsel.
Der Jahreswechsel war der Hammer. Ich war in einem guten Freund, der wohnt im 18. Stockwerk. Und wir haben uns das Feuerwerk angeguckt und das war in München, also über den Dächern von München, das war vollkommen verrückt. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein Feuerwerk gesehen. Also es brodelte eine Stunde lang über München. Also sensationell.
Das muss ich bestätigen. Ich habe nicht bis nach München geguckt, aber ich wohne ja in Salzburg. Das sieht man quasi auf die bayerische Seite rüber. In Großraum Salzburg gibt es ja das sogenannte Raketenverbot, das natürlich nicht eingehalten wird, aber doch dafür sorgt, dass viel weniger Feuerwerk ist. Es gibt es von der Stadt, aber das sehe ich nicht. Aber ich gucke auf die bayerische Seite. Da wird alles privat sozusagen abgefeuert und das war unglaublich diesmal. Also wir wohnen dort seit über 20 Jahren, also 30 Jahre und es war noch nie so wie dieses Jahr, als gäbe es keinen Morgen, als ist das Thema Nachhaltigkeit und Feinstaub irgendwie gibt es nicht mehr und es wurde also das Jahr wurde dementsprechend begrüßt.
Traditionell ist es ja, glaube ich, Feuerwerk ja eigentlich die bösen Geister sozusagen zu vertreiben. Also das ist in München, glaube ich, technisch gesehen sowieso von der Grundlage hat das perfekt funktioniert.
Wenn es wirklich so ist, Michi, dann muss ich uns allen gratulieren, dann werden wir dieses Jahr ein super Jahr erleben.
München wird super. Also in München bleibt es mir super.
Mitten beim Ausblick, weil wir haben eine neue Art Alpenglühen entwickelt. Ne? Also wir haben jetzt tatsächlich das feuerwerksbeleuchtete Alpenglühen. Wir haben versucht, die bösen Geister zu vertreiben, sind allerdings schon ein paar auf den Plan getreten in diesem Jahr. Ein paar scharren noch mit den Hufen. Schauen wir nach, was da passiert. Und wenn du sagst, du hast es noch nie so groß gesehen, könnte man jetzt auch sagen, dass die Leute einfach zu viel Geld haben und dass wir uns in der Touristik auf ein großes, erfolgreiches, umsatzstarkes Jahr freuen können, weil wir merken, dass doch wieder eine ganze Menge Lust am Geld ausgeben da ist.
Also Ich würde mal sagen, wir sind froh, wie es gestartet ist. Das war erfreulich. Wir haben gute Buchungszahlen. Also optimistisch für 2025. Aber wir haben ja schon alles erlebt. Und abgerechnet wird wie immer am Schluss. Und darum würde ich die Euphorie jetzt noch nicht grenzenlos sehen. Aber alles, was schon mal im Kasten ist, ist gut. Und es ist momentan Holz geklopft, auf altes Atlantik-Hotel Holz geklopft. Schaut's gut aus.
Und da haben wir eine ganze Menge Holz hier in der Atlantikbar. Man hört es natürlich auch, dass wir in der Bar sind. Also haben wir alle mitgenommen so ein bisschen hier an die Bar. Udo ist gerade raus und wir übernehmen den Pfad hier, ne Michi?
Absolut, absolut. Vielleicht malen wir nachher auch noch Likörbilder.
Ja, mit grünem Tee wäre auch
noch Neues.
Mit Likörchen, ja. Wir könnten auch am Schluss vielleicht singen. Weiß nicht, wie...
nicht. Außer er moduliert hier an seinem Rechner ein bisschen was.
Über Zahlen reden. Ein bisschen. Die Destinationen verändern sich, ne? Also es gibt einen gewissen Schwung in Richtung, ja, wohin? Richtung Mittelmeer bleiben wir schon noch.
Ja, also was wir in unseren Zahlen jetzt in den ersten zwei Wochen sehen ist, dass der Anteil der Türkei in den Top 10 Destinationen so ein bisschen zurückgeht. Das heißt jetzt nicht, dass die Türkei selber zurückgeht, aber dass der Mix ein bisschen anders ist. Und alle anderen Destinationen haben sozusagen das, was die Türkei dort verloren hat, dann eben verteilt. Aber jetzt nicht, dass man sagt, da sticht jetzt eine Destination raus, die da Türkei-Umsatz rüberholt. Aber natürlich liegt Spanien auf Platz 2. Und dann gibt's halt Ägypten und so weiter. Also glaube ich, ist zufriedenstellend für die Touristik und natürlich auch für die Pauschaltouristik, weil das sind ja die Destinationen, die wir klassisch mit Pauschalreisen bedienen.
Ja, also Klassiker laufen nach wie vor sehr, sehr gut, wie Michi schon gesagt hat, rund ums Mittelmeer. Was wir sehen, das ist eigentlich letztes Jahr schon sehr ausgeprägt gewesen, das sehen wir jetzt auch schon in den ersten Buchungstrends fürs kommende Jahr oder für das laufende Jahr, ist auch das Thema Fernreisen. Also, dass das wieder stärker geworden ist, das orte ich so ein Stück weit natürlich auch einer Nach-Corona-Zeit zu, weil viele unserer Kundinnen und Kunden natürlich gesagt haben, ja, warten wir noch und jetzt geht's los. Also wir sehen gerade so Themen wie China, das ja über viele Jahre jetzt nicht bereisbar war, das wieder stärker angezogen hat und darum ist der Fernreiseanteil durchaus auch wieder auf ein sehr gutes Maß gewachsen.
Und die Kreuzfahrer müssen sich, glaube ich, auch nicht beklagen, ne?
Nee, aber die haben ja auch einen riesen Nachholbedarf. Also das darf man auch nicht vergessen, das ging halt eine ganze Weile nicht, weil es ja auch imagemäßig auch, es war der Einstieg Corona, erinnert euch alle an das Schiff, das in diesem Hafen lag, wo dann Corona ausbrach. Ich glaube, das hat lange nachgewirkt. Aber letztes Jahr hat die Kreuzfahrt ordentlich wieder zugewonnen und jetzt sieht man auch zum Beispiel, Check24 ist ja jetzt in das Business auch eingestiegen mit einem eigenen Portal, also da geht was.
Kreuzfahrt läuft ein Stück weit noch langfristiger wie Pauschalreise natürlich, es ist jetzt kein neuer Trend, aber ist dieses Jahr nochmal noch klarer erkennbar. Dann haben wir das ein oder andere neue Produkt, also sprich ein neues Schiff, dadurch ist auch sehr viel Marketing am Markt, hohe Kundenzufriedenheit und ich finde auch die Reedereien haben einen guten Job gemacht, was das Image betrifft. Du hast das Corona-Thema angesprochen, aber auch das Thema Nachhaltigkeit ist meines Erachtens wirklich gut gelöst worden, sauber gelöst worden, gute Kommunikation und ich kann es total bestätigen, Kreuzfahrten sind beliebter denn je.
Man könnte ja vielleicht auch sagen, es gibt so einen kleinen Abschwung in dieser Nachhaltigkeitsbesorgnis. Also dieses Thema Fridays for Future ist ein bisschen runtergegangen und so weiter. Das heißt, die Image-Geschichte ist eine andere oder wie seht ihr das?
Ich glaube, es wird überlagert. Ich meine, wir haben natürlich weltpolitisch hier Veränderungen, wirtschaftliche Veränderungen, die, glaube ich, das schon so ein bisschen auf die Seite drücken. Weil da sind die Sorgen natürlich, glaube ich, von allen groß. Und wir haben Firmen, die große Firmen, die Entlassungen machen und das wirkt sich natürlich schon aufs Gemüt im Prinzip aus. Wenn man sich dagegen eigentlich die Börse anschaut, ist schon irgendwie wieder verrückt, irgendwie, was da abgeht. Aber ich glaube, das Thema ist schon da, aber es ist eben von anderen Themen überschattet.
Also die aktive Nachfrage von Kunden ist nicht vorhanden oder nur im sehr überschaubaren Rahmen vorhanden. Das ist aber auch nichts Neues. Was ich empfinde, ist, dass aber die Branche das Thema Nachhaltigkeit stark aufgenommen hat. Das ist absolut präsent. Es wird viel gemacht. Ich glaube, dass wir vielleicht sogar noch zu wenig drüber in der Öffentlichkeit sprechen, weil ich finde, dass die Branche da extrem große, wichtige Schritte in den letzten Monaten und Jahren unternommen hat. Sicher sind wir noch nicht im Ziel, aber wir sind da wesentlich besser, als vielleicht unser Ruf ist. Und nicht nur die klassische Nachhaltigkeit in Bezug auf, wie gehen wir mit Ressourcen um, sondern auch das Thema soziale Nachhaltigkeit. Wie gehen wir mittlerweile damit um, wie die Leute im Zielgebiet entlohnt werden, wie wir die aktiv mitnehmen, wie wir Destinationen jetzt nicht degradieren in irgendwelche Ressorts, sondern wirklich schauen, dass die Urlauber, unsere Kunden rausgehen in die Destination. Ich glaube, da haben wir als Branche, können wir uns durchaus ein bisschen auf die Schulter klopfen, aber jetzt noch nicht sagen, so jetzt haben wir es geschafft, sondern einfach, dass wir sehr, sehr gut am Weg sind. Und ich glaube, niemanden in verantwortlicher Position muss man heute das Thema Wichtigkeit von Nachhaltigkeit erklären. Das ist absolut angekommen.
Es hat sich, es ist etablierter, ne? Also es ist jetzt,
es ist kein Versteckthema mehr.
Ja, genau. Es ist also nicht mehr dieses Bewegte, also wir müssen und die Appelle und so weiter, sondern wir haben etablierte Produkte. Wir haben Fairwack, die Datenbank. Wir haben die Reisebüros, die umrüsten.
Und es kommt dieses Jahr natürlich das Thema Klimalink. Ja, also das ist ja jetzt sozusagen im ersten Quartal ist das Ziel, dass jetzt Stück für Stück das auch in die Buchungsstrecken integriert wird. Und ich glaube, das ist da nochmal ein richtiger Schritt, ja, um zu sagen, wir gehen mit dem Thema anders um. Wir zeigen dir diesen Wert, wir verstecken das nicht mehr und. Generell die Arbeit natürlich dahin zu kommen, klimaneutral. Ich meine, wir Bayern haben ja jetzt verstanden, 2040, auch wenn wir die Hand als Erster kommen haben, ist jetzt nicht ganz so realistisch, das hinzukriegen in Bayern. Aber 2050 ist ja klare Vereinbarung und der Weg dahin, ja, der wird noch holprig. Also gibt's noch viele Herausforderungen, technische Lösungen, die wir brauchen und.
Aber können wir uns ja gleich vormerken für unser 3B-Treffen 2050, dass wir mal schauen, wie der Weg war und ob wir dann angekommen sind.
Das ist eine Idee, das mal zu machen, 2050. Wir müssen uns noch einen Ort aussuchen, an dem wir uns dann alle...
Das Alter sein, müssen wir uns angucken. Wo wir uns treffen.
Wahrscheinlich wird es virtuell stattfinden.
Das ist
gut. Das Rollator-Gespräch, oder?
Am Kamin und sehr lange werden diese Podcasts werden, weil wir vielleicht auch ein bisschen langsamer sprechen. Ist aber ein interessanter Punkt. Die Frage wäre ja, ob wir dann immer noch in der Branche arbeiten.
Aber ich glaube, den Rest meines Lebens werde ich in dieser Branche verbringen. Das ist ja auch, das hat sich auch nichts geändert. Es ist ja immer noch eine leidenschaftliche Branche im Prinzip und das Produkt, das wir verkaufen, ja mehr als Glück verkaufen. Also besser geht's ja gar nicht, oder? Also.
Aber hat sich nichts geändert, ist ein schönes Stichwort. Große Veränderungen, die du wahrgenommen hast, Thomas, im letzten Jahr, gerade so im Bereich Vertrieb, Veranstalter und so weiter, auch Produkte und große Veränderungen, die du erwartest für dieses Jahr. Hast du da was auf dem Zettel?
Naja, letztes Jahr hatten wir schon große Veränderungen, ne? Durch die FDI-Insolvenz. Das hat schon ordentlich gerumpelt, das muss man schon ganz offen sagen. Ich finde, die Branche hat das... wirklich gut gelöst. Auch mit dem Fonds ist es gut über die Bühne gegangen, auch wenn nicht alles nur Sonnenschein ist, das muss man auch sagen. Aber trotzdem ist es besser gelaufen als noch 2019 bei Thomas Cook. Im Vertrieb hat es natürlich Auswirkungen gehabt, das ist ganz klar, aber auch hier wurde das gut gemeistert und es hat mich überrascht, wie schnell eigentlich diese Lücke geschlossen wurde. Ne? Also ich habe das vielleicht, das ist ja immer sehr eine persönliche Wahrnehmung. Ich fand, bei Thomas Cook hat das alles ein bisschen länger gedauert und bis die Lücken geschlossen waren bei FDI, fand ich nach einigen Wochen, jetzt mal abgesehen, dass mir da jeder einzelne Kollege und Kollegin leid tut, die da wirklich direkt betroffen waren, aber im Produktbereich bei den Verbrauchern ging das ganz schnell.
Ich bin mir ich gebe dir recht, so im Kopf war die FTI-Insolvenz relativ schnell vorbei. Ja, also es ist passiert im Juni. Die Erstattungen waren ja auch im Dezember, also zumindest das, was da ist oder beantragt ist, ist raus. Gibt noch die ganzen Sonderfälle, das liegt aber auch an dem Konstrukt FTI, was da passiert ist, aber will gar nicht einsteigen. Das Thema war natürlich, oder was sich zeigen wird, ist, wir haben eine doch deutliche Preissteigerung über die Jahre. Und FT war natürlich in einem Spezialsegment, was ihn natürlich zum Schluss vielleicht auch das Genick gebrochen hat. Und ich bin jetzt gespannt, also auf das Preisniveau werden nicht alle runtergehen. Haben wir dann die Produkte für Kunden, die eben früher bei FT was gefunden haben, finden die jetzt 2025 auch was? Also ich bin gespannt. Ich habe da keine Zahlen dazu, aber ich bin echt gespannt, ob wir wirklich alle Lücken schließen.
Gute Frage, gutes Thema. Ich glaube, dass die Preisentwicklung insgesamt sportlich ist. Also jetzt nicht nur in unserer Branche, aber natürlich auch in unserer Branche. Und für uns als Branche ist das schon eine Herausforderung, dass wir natürlich Kunden nicht verlieren. Das sehen wir schon ein Stück weit, dass wir weniger Kunden haben. Wir haben unsere Währung, sage ich immer, ist ja eigentlich Umsatz. Ne? Die Umsätze sind ja in den letzten Jahren sehr, sehr ordentlich nach oben gegangen. Wenn ich jetzt die Köpfe sehe, dann ist es kein Geheimnis, dass das weniger geworden sind. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung insgesamt für uns alle, dass wir offensichtlich hier Kunden verlieren, wo auch immer die sind. Ich meine, ein Teil ist Selbstfahrer, ein Teil finden wir wieder auf diversen Campingplätzen mit Wohnmobilen individuell organisiert.
Mieten in Haus, ist was, ja.
Also all das sind Faktoren. Ne? Aber ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen und gerade in Verbindung mit den Wirtschaftsnachrichten in den letzten Monaten, dass wir möglicherweise eine gewisse Schicht an Kunden verlieren. Und da sind wir, glaube ich, alle gefordert, dran zu arbeiten. Nicht unsere Ware jetzt billig zu machen, das wissen wir, das ist sicher der falsche Weg. Aber für jede Brieftasche irgendwie das richtige Produkt zu finden, das ist schon eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam lösen müssen.
Wie wäre deine Einschätzung, Roman?
Der These würde ich erstmal ein bisschen folgen, dass sich die Art des Reises verändert hat. Also auch das Thema selbst organisiert oder die Rückrufung beim Leistungsträger. Es ist ja auch ein Thema aus dem Nachhaltigkeitsthema, dass ich halt lokal auch unterwegs bin, dass ich vielleicht nicht immer so weit fahre oder fliege. Das ist so ein bisschen, also wenn ich sehe, wie viele Flugplätze teilweise auf den Markt genommen werden von wirklich wichtigen Airlines, ja, ob das jetzt hier in Hamburg die Condor ist oder die Ryanair in Berlin oder was auch immer, die sind jetzt sehr nicht direkt vergleichbare Airlines, aber da rückt ja jetzt gar nicht so viel nach. Ich bin gestern in Berlin gelandet um 22.20 Uhr, das war ein leerer Flughafen, da war nichts, da war gar kein Mensch unterwegs. Ich hatte das Gefühl, ich bin der allerletzte Passagier auf diesem Flughafen. Und das ist für eine Hauptstadt mit internationalen Verbindungen, sowohl wirtschaftlich als im Leisure-Bereich, eigentlich ist es egal, schon irgendwie eine komische Entwicklung. Auf der anderen Seite stelle ich dann wieder fest, dass ja viele Hotels sehr gutes Marketing mittlerweile können und einmal direkt am Kunden sind. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema wird in diesem Jahr sein, nah an den Kunden ranzukommen.
Ja, es ist, Tourismus ist halt, die darf man auch nicht mehr sagen oder denken, ist kein Selbstläufer. Ja, also es reicht nicht, ein Büro zu haben und dann rennen da alle rein, weil irgendwie die Ware verteilt wird. Und genauso auch im Digitale. Es gab ja eine Phase, da musstest du nur digital sein und die Leute kamen schon aus Neugier sozusagen. Die Zeiten sind ja vorbei, aber das gilt wahrscheinlich ja nicht nur in unserer Branche, sondern in allen Branchen im Prinzip. Du musst hart um diesen Kunden kämpfen, weil der hat Auswahl.
Du hast ja das Thema Hotel angesprochen, dass die auch gut sind, den Kunden direkt anzusprechen. Das löst jetzt bei uns natürlich keinen Jubel aus. Das erleben wir auch, ne? Ist aber für mich Sinnbild einer Grundsatzthematik, die wir natürlich auch in der Branche haben, ist nämlich die Marge, dass wir alle ein Stück weit zu wenig verdienen, dass der Wettbewerb immer härter wird, dass natürlich die Wertschöpfungskette insgesamt noch stärker unter Druck gerät. Und ich glaube, du hast ja eingangs gefragt, was sehen wir für Veränderungen 2025. Ich sehe da jetzt keine radikale Veränderung, aber der Druck bleibt groß, bleibt hoch und da muss jeder in dieser Wertschöpfungskette natürlich schauen, dass er seinen Platz unter Beweis stellt, dass er gut ist und dass er auch dem, der das Ganze nämlich zahlt, sprich dem Kunden, dem Verbraucher, das richtige Produkt bzw. das richtige Service anbietet.
Ja, und wir kriegen ja noch neue Wettbewerber. Also das Thema KI würde ich jetzt mal nicht unterschätzen, was da Google und Apple sozusagen auf ihren Phones und wahrscheinlich die Chinesen mit vorhaben. Das wird ja nochmal ein neuer Player, der in den Vertrieb mit einsteigt und dir dann Vorschläge macht. Und das heißt, wir müssen noch besser werden, diese Kunden an uns zu binden. Und das gilt sowohl für den analogen Vertrieb als auch für den digitalen Vertrieb.
Auf dem KI-Thema würde ich jetzt natürlich eh noch ein bisschen mehr Raum geben hier in unserem Gespräch, weil ich glaube, schon wichtig ist. Ich habe im Vorfeld übrigens ChatGPT gefragt, was kann die Touristik 2025 erwarten?
Und?
Das ist ganz spannend. Also tatsächlich, das Nachhaltigkeitsthema ist ein ganz wichtiges. Da haben wir einmal das bewusste Reisen, das lokale Reisen tatsächlich auf. Und das große Thema, ihr hattet es mal beim VIR mit dem Professor, das Thema Kreislaufwirtschaft. Mhm. Na, dass da also sehr drauf geachtet wird. Und das hast du ja eigentlich, Thomas, auch erwähnt, auch mit dem ganzen Thema, wie verdienen die Leute in den Zielgebieten? Wie wird sich da um sie gekümmert? Welches Wasser, welche Bildung haben die Leute? Wie ist der Genderanteil bei den Beschäftigten und so weiter?
Der Dr. Braun hat irgendwie einen Herzinfarkt bekommen, das als Kreislaufwirtschaft. Also ich weiß immer, wir waren da ganz schnell dabei, aber er war ja auch sehr ehrlich mit uns, auch damals auf der Bühne. Es geht um das Cradle-to-Cradle-Prinzip, also etwas zu machen wie Tüten oder sonst irgendwas, die eben nicht aus Plastik sind und dann Schaden anrichten. Dann sagen, die kannst du rumschmeißen, weil da entstehen Blumen draus. Ja, also das ist noch was anderes als Kreislaufwirtschaft.
Ja, absolut.
Also vorsichtig, nicht dass ich noch einen Anruf kriege.
Zuhörenden vielleicht noch, wenn ihr ganz tief in den Archiven des Travelholics-Podcast grabt, da gibt es einen Podcast mit dem Professor. Und das war auch spannend. Und er hat damals dieses Beispiel gebracht, wenn du in China zum Essen eingeladen wirst, dann kannst du nicht einfach nach Hause gehen, wenn du nicht auf der Toilette warst, weil die Nährstoffe sollten auf dem Feld bleiben. Und das fand ich irgendwie sehr prägend. Auf dem Level werden wir jetzt nicht weiter.
Aber es ist erstaunlich, was sich jeder merkt, oder?
Das war sehr bildlich.
Ja, ich kann mich an die Tüten erinnern.
Und ein großes Thema, dass jeden Tag mehrere hunderttausend Papierservietten über Bord bei Kreuzfahrtschiffen gehen und die Meere damit verschmutzt werden. Das war natürlich auch neben der chinesischen Toilette auch eine wichtige Erkenntnis.
Ja.
Aber ChatGPT hat noch mehr gesagt.
Okay.
Natürlich gesagt, das große Thema Personalisierung, individuelles Reisen, ganz wichtiges Thema. Und da habt ihr es ja schon kurz gesagt, das Thema neue Produkte, ne? Also neue Mitbewerber, neue Marktteilnehmer, die werden auch neue Produkte schaffen. Und da schlage ich jetzt nochmal einen Bogen zurück Richtung FDI. Für mich war FDI immer eine Company, die auch mit neuen Produkten aufgewartet ist und Dinge versucht hat, die auch ungewöhnliche Sachen ausprobiert haben. Das brauchen wir natürlich auch, finde ich.
Oder? Ich sage immer den falschen Namen, aber die das Thema Rundreise für die natürlich gelöst haben. Und da war natürlich FT sehr mutig, das also total früh auch mit ranzubringen. Ich glaube, zum Schluss war es unter dem Namen 360, glaube ich, irgendwie mit da, was ja so eine Individualisierung der Reisen war. Also da war FT auch technisch gesehen, war FT immer irgendwie voran. Vielleicht war ihre Hardware, manchmal hatte ich so ein bisschen ihre AS400 oder was sie da hatten, schon ein bisschen schräg. Aber das, was sie draußen drumherum gemacht haben, war natürlich schon spannend.
Ja, wurde im Vertrieb ja auch gut angenommen. Trotzdem, da bleibe ich jetzt wieder bei meiner Aussage, die Lücke gibt's nicht. Die wird oder wurde geschlossen zum Großteil. Jetzt hat noch niemand eine neue Insel entdeckt. Es wäre natürlich wünschenswert für die Branche, dass wir eine ganz neue Destination oder ein neues Produkt finden. Aber ich glaube, das Ohr beim Kunden zu haben, das ist schon eine Fähigkeit, die Branche insgesamt hat. Und darum mache ich mir diesbezüglich weniger Sorgen, dass wir das richtige Produkt im Regal haben. Dem Kunden nur zu zeigen, ja, wir haben das, es ist individuell. Der Dauerbrenner ist ja nicht mein Thema, aber insgesamt für die Branche zu sagen, wie können wir eigentlich diese Komfortreise, Pauschalreise ein bisschen attraktiver Richtung Verbraucher gestalten, weil wir ja gerade jetzt, weil wir schon über FDI sprechen, gesehen haben, dass das ja ein wichtiges, gutes Thema ist und die Tailor-Made-Pauschalreise, da müssen wir uns noch einen schöneren Namen überlegen, aber in die Richtung, glaube ich, gibt es noch viel, was wir holen können.
Das ist ja das Thema Personalisierung, Individualisierung noch stärker und das ist nicht nur Big Data, ne? Also wir haben vor 10 Jahren über Big Data gesprochen. Wir reden jetzt über, das finde ich total spannend, wir reden jetzt über Agenten, also KI-Agenten, die einfach Dinge für mich auf Vorschlagsbasis einfach machen. Also das liegt mir in die einfache Recommendation Engine, die sagt, du hast noch keinen Mietwagen gebucht, buch doch noch mal einen Mietwagen, sondern die macht mir ein komplettes Reiseziel fertig. Da glaube ich, das wird natürlich auch neue Marktteilnehmer holen mit anderen Content, neue Produkte designen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Klar, neue Inseln ist nicht entdeckt worden, aber Kombinationen und Erlebnisse in diese Destination. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Aber das Thema, also vielleicht kurz zu Big Data. Also eine KI braucht ja Big Data. Also das war schon konsequent richtig, da damals zu tun. Unsere Idee, wie wir es dann verwenden, war ein bisschen naiv, weil es dann zu viel Data war und dass ein Mensch dann irgendwann nicht mehr, also müssen die normalen Menschen nicht mehr verarbeiten können. Das andere Thema ist natürlich die Individualisierung. Wenn man sich überlegt, dass wir am Tag 300 Milliarden Produkte in dieser Pauschal-Engine liegen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt, das genau auf dich trifft, da drin liegt. Aber das findest du so nicht. Vielleicht hilft uns da auch in Zukunft KI, die mit deinem Geschmacksprofil von deinem Handy losrennt, auf so eine Engine zugreift und durchforstet und daraus die Produkte holt. Weil ich glaube, wir reden immer so von der Individualisierung. Ich meine, 300 Milliarden Produkte bedeutet für mich, jegliche Art von Individualisierung liegt da eigentlich schon drinnen. Man muss sie eben nur finden. Und da, glaube ich, müsste sich was verändern.
Ja, also KI in Kombination mit EI, also künstliche Intelligenz mit emotionaler Intelligenz. Das ist natürlich die Zauberformel, speziell jetzt im stationären Vertrieb bei unseren Reiseexperten. Ich glaube, KI ist definitiv gekommen, um zu bleiben. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wird vieles verändern, nicht in unserer Branche, sondern insgesamt. Hin und wieder kann einem so ein bisschen Angst und Bang werden, wenn man das zu Ende denkt. Aber ich sehe diese Dinge, gerade technische Entwicklung, immer positiv. Und wir versuchen ja, das ist jetzt kein Werbefenster, aber wir versuchen ja KI schon seit längerer Zeit bei uns auch in der Technik ordentlich einzusetzen und wir sind da schon relativ weit, was da auch im Sinne des Verbrauchers, aber auch im Sinne der Reisebüros und der Agenturen umgesetzt wird.
Was wir jetzt wahrnehmen, ist ja, wir bleiben ein bisschen beim KI-Thema. Was wir jetzt wahrnehmen, ist ja das große Thema generative KI. Ne? Also Dinge werden geschaffen und wir sind ganz begeistert vom Ergebnis. Ob das Bilder sind, ob das Texte sind, ob das Songs sind.
Videos,
die jetzt mittlerweile sehr, sehr gut gehen. Aber wenn wir, ich meine, das ist ja immer nur der Anfang. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und ich glaube, ich lege mich jetzt eigentlich mal fest und sage, in diesem Jahr werden wir einen sehr, sehr großen Durchbruch erleben auf dem Thema Voice, AI. Also das Thema, dass ich wirklich mit meinem Computer oder mit meinem Device, was ich im Ohr habe, rede, dass das die ganze Zeit ziehen wird. Es ist proaktiv auf mich zu kommen und mit Vorschlägen kommen. Ich bin bei dir, Thomas. Wir haben einmal das Thema technologiegesteuerte Recommendation Engine. Na, also das ist für mich immer ein gutes Beispiel, die Spotify-Liste, die sagt, hör dir das mal an. Und dann gibt's aber noch diese Leute, die mir sagen, hier habe ich was entdeckt. Und denen muss ich vertrauen und denen muss ich glauben. Ob der Michi jetzt einmal im Monat da sein Album der Woche postet oder ein Freund von mir mir eine Schallplatte baut, ganz egal, aber dem muss ich vertrauen. Ich glaube, da ist auch so ein Punkt im Bereich Reisebüros, stationärer Vertrieb. Wenn die noch stärker zu diesem Travel Product Emotion, was auch immer Influencer werden und einfach sagen, vertrauen wir Kunde, weil nur ich weiß, was richtig gut für mich ist. Angeweichert gerne mit KI-generierten Produkten, Unterfütterungen, Erweiterungen und was auch immer, weil kein Mensch kennt 20 Gourmet-Restaurants auf Teneriffa. Wir können auch Madeira nehmen oder wir können Marokko nehmen. Das ist eigentlich egal. Eine KI weiß das. Wie ich da am besten hinkomme, was für mein Profil das Beste ist, das erfahre ich vielleicht lieber im Reisebüro oder auch bei den Onlinern.
Naja, also bei denen ist es auf jeden Fall ein Thema. Die Frage ist eben, ich komme wieder auf dieses Thema Handy zu reden, weil ich meine, da ist ja dein Geschmacksprofil drin, da sind deine Bilder drin. Und auf dem Bild erkennst du nicht, was der Buller sozusagen am Bild gemacht hat, sondern auch wo und wann und zu welcher Zeit steht da auch noch drin. Da ist meine E-Mails drin, da sind meine Bewegungsdaten drin, da sind möglicherweise Zahlungen drin, die ich über das Handy gemacht habe, welche Apps ich benutze, also welche Telefonate, welche Freunde, also da ist ja mein ganzes Leben drin. Da ist eben die Frage, was passiert, wenn Apple tatsächlich damit loslegt und mal aufs Thema Reisen, das ist ja immer ein interessanter Case, weil er sich jährlich wiederholt und du viele Übungsdaten da möglicherweise auch hast, dann haben nicht nur die analogen, sondern auch die digitalen Probleme, ja, weil das, was der liefern wird, das kann ja keiner kopieren, weil so viel Daten haben wir über unsere Kunden nicht. Selbst wenn wir sie noch mit Stück anreichern, wir kennen immer nur den Reiseausschnitt und dann können wir noch ein paar Sachen dazu addieren. Der kennt ja mein ganzes Leben.
Aber das ist ja schon ein bisschen spooky, oder?
Ist es. Also KI hat hat ganz viele Sachen, wo wow. Ja, also was die Unternehmen auch damit machen können und vereinfachen, verbessern, auch Kundenservice verbessern können. auch Automatisierung, weil wir haben ja ein Problem Arbeitskräfte. Wir haben ja auch Probleme mit stupiden Tätigkeiten. Wir wollen die Leute für das einsetzen, wo sie gut sind und nicht irgendwie schick mir nochmal eine Rechnung raus oder wann geht jetzt mein Flug? Aber das ist eben die eine Seite. Aber sie hat natürlich auch ganz viel Dark Side in Form von Monopolisten, die da entstehen können. Und wir reden jetzt von den Super-Gatekeepern. Da ist das, was Google mal dafür eins auf die Nase bekommen, ist Kindergarten dagegen, was sich da entwickeln kann. Vielleicht gehört es eben auch zur Evolution dazu, dass manche Dinge kommen und manche Dinge gehen. Also wir werden es sehen. Also, und ob so schnell passiert und so radikal, die Möglichkeit ist aber auch da eben auch da. Und wenn es das Ergebnis gut ist, dann werde ich dem doch auch folgen. Ja, und besser als das.
Aber bequem ist.
Ja,
also wenn ich
auch das
eine super User Experience habe und dann bin ich vielleicht sogar bereit, Abstriche am Produkt zu machen, ja, wenn einfach alles so seamless und so einfach geht. Ich meine, alle reden ja über die chinesischen super Apps, die wir ja auch mal bauen wollten. Das ist aber nicht passiert. Man hat auch keiner so richtig hingekriegt. Und denn das Glück, technologiegetrieben ist das eine. Das andere ist aber, ich meine, Thomas, du hast ja vorhin gesagt, die Marge ist halt immer ein bisschen dünn. Vielleicht rettet uns das auch davor, dass dann eben die ganz großen Companies sagen, jetzt mache ich mal Travel, weil das auch sehr kleinteilig ist. Na, und weil ich dieses ganze Travel...
Das ist auch kompliziert. Also es ist ja nicht so einfach, wenn da ein Bestandteil nicht funktioniert. Flugverspätung, Zugverspätung, keine Ahnung, Hotel, Frühstück funktioniert anders. Hey, dann geht schon Chaos los. Also das ist ja eh schon erstaunlich. Ich möchte nur einen Punkt dazu noch bringen. Wir leben ja in so einem Zeitalter, wo die Menschen sich ja wünschen, dass jemand für sie komplexe Themen löst. Und weil das eben nicht passiert, fangen wir an, seltsame Dinge zu wählen oder seltsame Dinge zu interpretieren oder Halbwahrheiten zu verteilen. Da hat natürlich KI natürlich eine Chance zu sagen, ich organisiere dein Leben und das wird gut. Und jemanden sozusagen an jemanden Dritten das zu übergeben, dich zu optimieren, dir zu helfen, ein gutes Leben zu führen, ist natürlich verlockend mit KI.
Ja,
also ich finde KI positiv, sowohl im Allgemeinen als auch speziell jetzt auf den Vertrieb gemünzt und auf unsere Industrie. Aber ich glaube, das Hirn darf man nicht ausschalten, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ne? Und gerade dein Beispiel, Michi, zu sagen, naja, was habe ich alles am Handy? Ne? Und er sieht meine Bewegungsdaten, meine Bilder, meine Kontobewegungen, mein Profil. Da würde ich, glaube ich, nicht mitmachen. Vielleicht sitze ich nächstes Jahr auch schon wieder mit dem Nokia 6310 hier am Tisch. Kann auch sein.
Da ist der Kurs, glaube ich, heute. Oder Ericsson war das, die, glaube ich, heute ganz fürchterlich gefallen.
Ja, Ich habe auch noch zwei in der Schublade, also ich bin da...
Es hat noch einen Balken, oder?
ich bin da krisenresistent, aber der Spaß beiseite. Also ich glaube, man muss einfach die Augen offen halten, nicht zu blind sein, das Positive nehmen, aber unbedingt darauf achten, dass KI nicht einen Platz in unserer Gesellschaft einnimmt, wo KI wichtiger ist wie das Individuum und wo der gesunde Menschen- und Hausverstand irgendwie abhanden kommt.
Ja, also ich würde dir recht geben. Also der gesunde Menschenverstand sagt das bei jeder Technologie, gib Obacht. Wenn man sich aber mal guckt, wie das mit den sozialen Medien jetzt ausgegangen ist, dann ist das erschreckend, ja. Also, ich meine, wir dachten schon schlimm genug, dass da so Bubbles dort entstehen. Jetzt hat ein Milliardär das Ding übernommen und macht daraus einen ganz seltsamen Kanal und der geht auch noch in den USA auf die Bühne und zeigt den amerikanischen Hitlergruß. Dann wird's schon irgendwann schwierig und sein X gibt's immer noch. Also, das hat schon, ich bin ja ein Freund von Technologien, aber bei der Technologie mache ich mir ehrlich gesagt Sorgen, wie es ausgeht. Und eben auch aus den Learning der Dinge, die wir mit den anderen Technologien gesehen haben, die immer noch steuerbar sind. Und ich empfehle immer das Buch von Marc-Uwe Kling, das Thema Fuse, also sein Buch Fuse. Da sieht man auch, dass auch ganz blöde Dinge passieren können, an die man überhaupt nicht denkt und die auch gar nicht so gedacht waren. Yes. Aber es soll nicht einschränken, dass wir es nicht nutzen. Die Frage ist nur, ist es ein Wettbewerb möglicherweise auch? Wer geht am besten damit um und bringt den besten Nutzen beim Verbraucher? Also vielleicht ist es auch ein Wettbewerb, den wir eingehen müssen und nicht sagen, nee, überlassen wir irgendeinen Handyhersteller. Also auch das ist eine große Frage. Also sind wir als Industrie innovativ genug, dem Kunden zu sagen, kein Problem, lad dir unsere App runter, ja, und wir empfehlen das. Kann ja auch Reisebüro sein, was auch immer. Also Tripica ist ja so ein Ansatz, die es versuchen. Aber ja, es ist ein Race.
Die Frage, die ich mir da stelle, ist immer, sind wir schnell genug für sowas? sind wir einfach schnell genug zu adaptieren oder sind wir, rennen wir einfach sehr schnell Entwicklungen hinterher und holen die nicht mehr ein und sagen, oh, jetzt ist es weg. Na, also jetzt ist dann plötzlich passiert. Das, wir müssen nicht über X und diese Geschichten, aber die haben ja, da gibt's eine Nutzerbasis.
Das Blöde ist ja, wenn man jetzt die Ankündigung Trump, dass bestimmte Chips nur zu 50% überhaupt noch exportiert werden dürfen, ist ja eine künstliche Verknappung. Wir hängen an Chips, wir hängen an Technologie. Also wir haben ja nichts in Europa. Also oder so gut wie nichts. Also wir haben schon Dinge, aber die sind natürlich nicht so gut. Ja, Aleppo Alpha und so weiter. Also ich meine, Lidl investiert da ja groß. Also wir sind auch noch dummerweise noch an der Nadel von anderen. Also es ist nicht nur so, sind wir schnell genug, sondern wir hängen auch davon ab, ob OpenAI und andere KI-Unternehmen uns den Service überhaupt liefern.
Ja, aber es sollte ein Weckruf sein, ein erneuter Weckruf. Die Diskussion hatten wir ja schon mal vor 8 Jahren, dass wir als Europa dran arbeiten. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle hat das ja auch gewirkt. Sicher noch nicht im Umfang, den wir brauchen. Aber wenn es denn was Positives gibt aufgrund der Entwicklung, die wir gerade erleben, ist vielleicht, dass wir als Kontinent mit unseren Werten, die wir nun haben und die ja relativ einzigartig sind mittlerweile, wenn man so um sich blickt, dass wir nach vorne gehen und uns unabhängiger machen, weil das wird notwendig werden. Nicht nur im technischen
Bereich. Ich darf es noch gar nicht so weltpolitisch nur einordnen, sondern das, gerade das Thema Geschwindigkeit.
Wir wollten aber weltpolitisch werden. Wir wollten auch nochmal über den Weltfrieden sprechen.
Lass uns den beschließen einfach, ja?
Genau.
Wir können den sofort auch einführen.
Oder? Sofort. Wir führen den ab sofort ein. Ja. Keine Kriege mehr, wir geben kein Geld mehr für Waffen aus, sondern nur noch für Wohlstand der Gesellschaft, für Gesundheit und für Urlaub. Ja.
In erster Linie für Urlaub, genau. Urlaub für alle.
Ja, aber ein Punkt, also ich habe heute gelesen, OpenAI hat jetzt den Operator gelauncht. Das bedeutet, es ist eine Anwendung, die bedient einfach meinen Rechner alleine.
Ja.
Die browser alleine, die geht alleine auf Webseiten, öffnet Programme, die fragt dann auch mal nach, wenn soll ich jetzt wirklich dein Passwort eingeben und so weiter, wie machst du das alleine? Das heißt, wir haben wirklich also einen Status erreicht. Wir sind jetzt gar nicht beim Agenten, sondern beim Operator, der den Anwendung bedient. Ne? Also das heißt, auf dem ich jetzt einfach sagen kann, ich glaube, ich will im Mai nach Lissabon fliegen. Oder der weiß, ich habe einen Termin, der sucht das alleine aus, ich buche das für mich ein. Wir haben also plötzlich Herausforderungen, die nochmal ganz, ganz anders sind, wohingegen wir jetzt darüber sprechen müssen, dass wir jetzt barrierefreie Webseiten. Sind die jetzt gut für einen Operator oder sind die jetzt tatsächlich gut für...
Für Operator braucht es ja gar nicht mehr, der liest sie ja vor oder der löst ja schon. Also braucht überhaupt noch eine Webseite?
Danke dabei. Wir reden darüber, dass der Farbenblinde halt noch die schönen Bilder von Madeira sehen soll. Und auf der anderen Seite gibt
die meinen mich.
Ohne Namen zu nennen.
Ohne einen Namen zu nennen, aber ich bin farbenblind. Ich
finde nicht, dass du farbenblind
bist. Ich dachte, das wüsste mittlerweile jeder, weil...
Das ist das Thema Geschwindigkeit, was ich meine. Und dann ist das eben auch das Thema, da bin ich bei dir, Thomas, diesen Wegschluss, den sollte man immer wieder austrofeln. Seid nicht langsam, seid nicht faul, nur weil jetzt gerade Umsätze reinkommen, weil die Destination gut laufen und so weiter. Weil da kratzen so viele Leute... Und so viele Anwendungen und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Branchen fänden der ja auch.
Ja? Ja, die sehen ja immer die Business-Chance. Und wir sind ja, aber das ist ja auch in der Automobilindustrie so. Das Thema, es ist ja viel einfacher, den Motor zu optimieren, als was komplett Neues zu denken. Dafür brauchst du Leute, die sagen, ich habe so einen Motor noch nie durchdacht, vielleicht brauche ich ihn gar nicht. Der kommt auf die Idee, das anders zu machen. Und das ist halt leider immer die Gefahr, dass wenn es zu gut läuft, dass wir in diesen Optimierungsmodus kommen und dann eben wenig radikal verändern oder vielleicht auch nicht verändern, weil sagen, ja, es tut ja meinem eigenen Business weh. Ja, Kodak 1000-mal erzählt irgendwie, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, diese Bequemlichkeit, die da reinkommt, dass Optimierungen auch gut funktionieren, ist aber eben schwierig.
Ich bin bei diesen Themen immer ein Stück weit gelassen, muss ich ehrlich sagen. Mag daran liegen, dass wir das schon viele Jahre machen. Ich glaube, dass Technik nach wie vor uns hilft. Ich glaube, dass es immer wieder neue Player gibt. Ich meine, das ist ja in den letzten 25 Jahren ständig werden neue dazugekommen. Ich glaube, dass wir wachsam bleiben müssen, Augen offen halten, dass wir jetzt komplett abgelöst werden. Ich meine, das habe ich schon vor, wie hieß das Ding, BTX gehört und dann kam das Internet oder vorher kam noch das Fax und dann das Internet und wie oft wir abgelöst wurden, jetzt speziell aufs Reisebüro gemünzt, das ist schon beachtlich. Das bedingt jetzt nicht, dass man sich zurücklehnt, um Gottes Willen, nicht falsch zu verstehen, aber das Wichtigste ist, am Kunden dranbleiben, den Mehrwert sich vor Augen halten und nicht so zufrieden zu sein und nicht zurückzulehnen und die Augen offen zu halten, was technisch immer alles Neues dazukommt und möglichst hier Synergien suchen und hoffentlich auch finden.
Aber jetzt sind wir mal ehrlich, also das Internet hat natürlich Auswirkungen auch auf den analogen Vertrieb, also egal jetzt in welcher Branche. Ja, also müssen wir uns die Innenstädte anschauen. Also es ist ja, also jetzt haben wir das Glück, dass das eine Technologie war, Akzeptanz beim Verbraucher, Zugangsmöglichkeiten, Kosten, etwas zu entwickeln. Das Problem bei der KI-Technologie ist ja, der Einstieg war ein Suchschlitz und $10. Also es gibt keine Technologie, die so barrierefrei war wie KI. Und deswegen fangen die Leute sie natürlich auch an zu nutzen. Das wird ja auch in dem Verhalten bei den Leuten was passieren. Also was haben wir auf den Webseiten ausprobiert, anders als, was ich, Datum eingeben, wohin willst du und so weiter, mit Bildchen und was ich, Typisierung, hat nie funktioniert. Jetzt lernen die Leute, ich gebe in ChatGPT etwas ein und ich nutze die als Suchmaschine und der gibt mir eine Antwort. So, das ist also nur eine Frage der Zeit, wann der Verbraucher sagt, man kann ihn das auf einer Webseite machen.
Ja? Oder in einer App.
Oder in einer App oder was auch immer.
Weiß, was ich,
genau. Brauche ich überhaupt noch eine Webseite? Und das werden schon Veränderungen sein. Also ich befürchte, dass diese Veränderungen, oder was ich befürchte, es ist ja immer schon so gewesen, dass jede nächste Stufe noch radikaler war. Das heißt nicht, dass alle Reisebüros sterben, ja, und alle Portale sterben werden und, sondern es werden die Guten überleben und alles, was dann eben drumherum sozusagen vielleicht auch nur wegen dem Dava-Business hatte, das wird immer radikaler werden, glaube ich.
Ich spiele das jetzt ein bisschen weiter, das ganze Thema. Ihr spricht ja noch von, wie wird eigentlich die Suchanfrage stattfinden, wie verändert es Webseiten. Michi, du hast es ja vorhin gesagt, im Grunde wird es so sein, dass bevor der Kunde eigentlich an das Thema Urlaub denkt, dass er schon das richtige Produkt bekommt. Ne? Und das ist ein Thema, da sehe ich jetzt schon wieder die Erfahrung auch im Reisevertrieb durchaus positiv. Das müssen wir halt auch nutzen, auch mit KI, dass sie sehr frühzeitig unsere Kunden kontaktieren mit dem richtigen Produkt, bevor der Kunde eigentlich an das Produkt denkt.
Vielleicht ist ja auch ein Gedanke, dass man sich mal von der anderen Seite nähert und nicht immer nur sagt, die KI wird uns den Kunden wegnehmen, sondern man könnte sich ja auch von der Seite nähern, die KI könnte uns ja auch den Kunden zwingen, weil genauso wie allen Konsumenten steht ja auf allen Dienstleistern, allen Beratern, allen Inspiratoren ja genauso künstliche Intelligenz und große Datenmengen und so weiter zur Verfügung, um das Wissen aufzubereiten. Das ist das Thema mit der Schnelligkeit, was ich meine. Wie schnell bin ich bereit, mich einer Sache zu stellen und mich nicht nur zu empören, dass es die jetzt gibt, sondern einfach zu sagen, hey, die setze ich jetzt aber ein.
Aber Empörung habe ich nicht den Eindruck, auch in der Industrie. Also egal, ob analog, digital, habe ich nicht den Eindruck, dass wir über Empörung reden. Mhm. Das Thema ist es, wie setzt man es um? Wo setzt man es ein? Wo macht es auch Sinn? Ja, also es ist halt auch ein großer Spielplatz und damit ist es auch ein großer Berg. Aber ich habe nicht den Eindruck, bei der Technologie, dass da irgendjemand noch sagt, irgendwie, das wird nichts. Sondern es ist schon auf der Suche nach Lösungen, wie kann ich meine Prozesse verbessern? Und vielleicht sind wir auch bei dem Punkt, Roman, den du gerade gesagt hast. Vielleicht ist es eben auch gut, wenn eben mein Handy mein Profil kennt, der kann ja eine genaue Anfrage stellen. Also so genau, wie ich sie vielleicht selber gar nicht hinkriege, weil der Sachen analysiert, wo ich denke, die unterbewusst für mich immer wichtig waren im Urlaub, die ich aber gar nicht formulieren kann. Hätte ja auch eine Chance.
Absolut. Also ich, auch wenn wir drei jetzt beschließen würden, KI ist doof, wir wollen das nicht haben, vermute ich fast, es wird weitergehen. Also sind wir gut beraten, sich dem Thema zu stellen. Ich kann das hundertprozentig bestätigen, Michi, was du gesagt hast, das wird positiv gesehen, auch in der Industrie. Wenn ich jetzt mit Kolleginnen und Kollegen aus den Reisebüros spreche, die finden das alle toll. Nutzen das natürlich auch für sich privat, aber auch im Business wird es immer stärker eingesetzt und wir können daraus absolut profitieren. Da wird es natürlich Veränderungen geben, da wird es möglicherweise neue Player geben. Ja, so what? Es wird nicht so bleiben. Ne? Aber entschuldige, Roman, wenn ich das noch sagen darf, wo es wir schon auch sehen, dass es einen echten Mehrwert hat. Ne? Wir begleiten den Kunden ja meistens nur in der klassischen Reiseform. Sprich, also wenn er dann mal im Flugzeug sitzt, im Hotel ist, dann wird er relativ wenig betreut. Ne? Mit KI haben wir plötzlich auch die Möglichkeit, dem Kunden im Zielgebiet nochmal Tipps zu geben, nochmal zu analysieren, ja, ist jetzt der eher der Kunde, der sich abends über den Japaner oder das japanische Restaurant freut oder derjenige, der jetzt lieber ganz individuell irgendwo bei der kleinen Taverne ums Eck in Griechenland nochmal seine Freude hat. Und das sind Punkte, die wiederum mehr Kundenzufriedenheit schaffen und auch die Position einer Serviceeinrichtung, wie ein Reisebüro nun mal ist, nach vorne bringt. Und insofern sehe ich da absoluten Vorteil, den wir auch für uns nochmal nutzen können.
Ja, und so Anwendungen wie Adichie, ja, sehr früh bei dem Thema, auch ein Servicegedanke. Jetzt Paul mit Viral Spoon, ja, auch wieder ein spannender Gedanke. Also Dinge besser zu machen, zu vereinfachen. Also ich glaube, auch da sind ja auch richtige Sachen auch unterwegs, die so richtig, also nicht nur irgendwie auf dem Papier stehen, sondern die geübt sind, die funktionieren und die wir einsetzen.
Habt ihr nicht den Eindruck, dass da gerade unsere Branche bei diesen Themen ja auch immer relativ schnell mit dabei ist? Also positiv gemeint. Also ich sehe in anderen Branchen wird viel über...
Fragen noch mal ein bisschen spezifizieren und sagen, ihr beide seid ja involviert in das Thema Reisezukunft, Projekt in Bayern, ne? VWR, RWK sind da auf jeden Fall mit bei. Gibt es denn dort Modelle, die zum Beispiel mal erarbeitet werden, wo man sagt, hey, Reisebüros oder Reiseagenten oder Inspirationsflächen oder Orte werden in Zukunft völlig neu aussehen? Also es wird ja über einen Fernseher im Verkaufsraum hinausgehen. Gibt es also, ne, also geht man tatsächlich, geht man los und sagt, ich erfinde die Reiseinspiration, aber den Vertrieb muss ich nicht mal erfinden.
Also ich glaube, wir hatten immer die Idee, irgendeinen Showroom zu machen. Die Erfahrung hat aber auch gezeigt, dass das schon so weit weg ist und auch ganz schwer dann auch zu verprüfen, kriegst du da genügend Traffic rein, um zu sagen, das funktioniert, ist ein Modell oder nicht, dass das immer schwieriger wird. Und dass wir eigentlich anfangen oder gesagt haben, wir müssen viel mehr an der Basis arbeiten, aufklären, Informationen geben, wie funktioniert's, wo hast du Vorteile, wie setzt du es ein, wie machst du es. Das war eigentlich, glaube ich, zum Schluss die Erfahrung, dass wir gesagt haben, das ist wesentlich erfolgreicher, als zu sagen, wir machen jetzt sozusagen den in 20 Jahren Shop.
Also ich kann mich erinnern an den Anfang dieser Reisezukunft, da hieß es noch nicht mal Reisezukunft, da haben wir beide zum Thema Reisebüro der Zukunft gesprochen. Da wollten wir wirklich ein Musterreisebüro irgendwo hinstellen. Das würde ich heute nicht mehr tun, weil wir haben genug Reisebüros. Es gibt sogenannte innovative Reisebüros, die das Thema auch nach vorne treiben. Ich glaube, was Reisezukunft da gut leisten kann, ist eben genau diese Themen, und KI hatten wir ja schon und viele andere Bereiche auch, nach vorne treiben und einfach nochmal die Verbindung zur Praxis zu bringen. Das ist ja ein Mehrwert dieses Projektes. Im Übrigen nicht nur in Bayern, sondern natürlich aus Bayern für die ganze Welt. Alles. Wie fast alles aus Bayern.
Genau. Ne?
Und da sehe ich absolut genau die Themen, werden ja auch schon noch relativ oder wurden ja auch schon viele behandelt und werden uns auch in Zukunft, solange wir das Projekt nach vorne bringen dürfen, fixer Teil der Liste sein, die wir da abarbeiten.
Da übrigens auch mal ein Dankeschön an das Bayerische Landwirtschafts- und Tourismusministerium, auch an ganz spezielle Personen, die das wirklich mitgetrieben haben, dass wir diese Förderungsverlängerung tatsächlich bekommen haben. Da ist natürlich die Frau Kaniba, unsere Ministerin, eine Rolle, aber auch die Frau Dr. Götz mit ihrem Team. Also schon großartig, dass man das eben macht und dass man auch den Wert des Tourismus, und zwar auch möglicherweise auch des Aufbauen Tourismus, muss man ja auch so sehen, auch dort ja schätzt und dann sowas unterstützt.
Ist dann vielleicht doch kein Zufall, dass es in Bayern passiert ist, dass es da ein bisschen, ist mehr Geld da oder was einfach auch durch euch getrieben ist, ihr sagt, wir haben da den guten Zugang, weil in Berlin, es gibt ja gerade die Diskussion, lass uns mal ein bisschen in die Berliner Politik gehen, es gibt ja gerade die Diskussion, Tourismusminister ja oder nein, na, also Marcel Klinger hat gerade gesagt, wir hätten eigentlich ganz gerne einen Tourismusminister. Andere sagen, da reicht ein Staatssekretär. Wieder andere sagen, das ist doch alles super, wie es so ist. Brauchen wir eigentlich noch mehr Programme und Unterstützung aus dem Bereich oder sind wir da gut aufgestellt? Also die Politik hat sich ja gut verhalten in der Corona-Zeit.
Total. Vergessen wir auch immer alle ganz schnell. Ja. Wir reden von 160 Milliarden, die diese Regierung wir als Bevölkerung ausgegeben haben, unsere Wirtschaft zu retten. Und das ging so in Geschwindigkeiten, auch wenn es in der Phase natürlich alles anstrengend war. Aber wenn man rückbetrachtet, wie schnell es die Hilfen gab, großartig. Ich glaube auch, was da hängen geblieben ist, ist die Bedeutung des Tourismus. Die wurde da ganz sichtbar. Ja, also was ist alles touristisch, was ist Gastwelt, also wer bewegt sich da alles drin, das wurde, glaube ich, relativ schnell klar. Und das macht vielleicht heute bestimmte Forderungen nicht einfacher, aber zumindest werden sie gehört. Und in Bayern, würde ich mal sagen, der Tourismus ist so wie in Österreich, hat natürlich einen besonderen Stellenwert. Ja, wir verkaufen Bayern mit Bergen, Seen, Skifahren, Wandern, was ich. Also es hat natürlich eine hohe Bedeutung und deswegen haben wir natürlich auch und auch die Gastronomie mit Biergärten und so weiter. Das hat natürlich eine enorme Bedeutung in Bayern. Deswegen ist da vielleicht die Tür einfacher als jetzt Tourismus in Berlin, ja, also oder Brandenburg oder was auch immer. Also da muss man wahrscheinlich noch härter kämpfen.
Sagen wir mal, jetzt hast du Brandenburg gesagt. Brandenburg hieß mal eine Land.
Die sind super, was die da machen.
So digital.
Ja, großartig.
Wenn man sieht, wie sich Destinationen entwickeln können und wie digital plötzlich touristische Produkte dargestellt, vertrieben, aufgeknüpft werden kann.
Ja.
Ich finde, das ist auch so ein Punkt. Das habe ich übrigens mit Marcel Singer tatsächlich auch schon mal besprochen. Dann muss man viel mehr zusammenbringen. Also ihr werdet ja wieder die Innovationstage machen in diesem Jahr. Vorverkauf hat begonnen, kann man ja schon sagen.
Ja.
Dann muss noch viel mehr sein, was die aufregen und sagen, hey, Destinationen, die digital unterwegs sind, mit dem Vertrieb, mit Technologie, das alles zusammenbringend. Und es voneinander lernt. Ich glaube, das ist Thomas, was du auch gesagt hast. Es geht vor allen Dingen um Mindset. Es geht nicht immer um ein Stück Code, um noch mal eine Muse und noch ein Tool oder so. Es geht um Mindset, weil die Tools sind ja alle da. Ich meine, jeder hat ein Handy und kann es bedienen. Man muss halt nur wissen, ey, ich will das auch für meinen Job bedienen. Und ich will die Informationen ziehen, die ich für meine Arbeit brauche, um dort gut oder besser zu sein. Weil der auf der anderen Seite ist Tresens, der macht das auch. Und der erwartet zumindest dieses Setting auch bei mir. Ja, ich glaube, da ist schon ein Punkt.
Ich glaube auch, das Thema, also wir fokussieren jetzt ja auch stark im klassischen Outbound-Vertrieb. Aber wenn man sich jetzt geopolitisch anschaut, wenn man sich jetzt anschaut, in Florida schneit es gerade, in Los Angeles brennt die Hütte, ja, oder die Stadt. Weiß ich, wir haben immer noch nicht ganz Frieden in Israel und in der Gegend, ja, Libanon, Syrien und so weiter. Also es ist alles ständig Veränderungen. Wir haben irgendwie Russland, Ukraine, die Richtung ziemliche Tumulte. Also die Frage ist schon auch, ob wir mal unseren Blick auch auf den Innerdeutsch-Tourismus und uns dafür auch etablieren. Haben wir in Corona-Zeiten Doppelschwör und alles gemacht? Haben wir auch eine Zeit lang wirklich dann auch nach vorne gehoben, weil es gab ja auch nichts anders. Aber jetzt, wenn ich mir anschaue, jetzt sind wir wieder Türkei, Griechenland, Mallorca und so weiter. Und auch bezüglich Leute, die vielleicht nicht fliegen wollen, nicht fliegen können, sich nicht leisten können, wäre schon auch das Thema, müssen wir den Tourismus nicht in zwei, ist ja immer noch zweigeteilt, den Inbound-Outbound-Tourismus irgendwie, müssen wir den nicht gesamtheitlich denken?
Würde ich auf alle Fälle unterstreichen, dass wir das müssen. Ich glaube, das hatte ich vorhin schon erwähnt, sehe ich absolut als notwendig, dass wir auch hier an dieser Stelle sagen, Produkt findet Kunde und nicht Kunde findet Produkt. Wir müssen das gerade das Erdgebundene und hier speziell natürlich Deutschland-Tourismus viel aktiver anbieten, müssen auch die Vielzahl der Produkte besser darstellen. Ich glaube, Deutschland kann als Touristikdestination viel mehr als der ein oder andere erwartet. Wir haben mittlerweile ein hohes Grad an Innovationen in Deutschland und kann ganz, ganz viel finden. Und viele Kunden, die heute vielleicht irgendwie sagen, na, fahren wir mit dem Auto doch ins Ausland oder fliegen, könnte man wahrscheinlich auch in Deutschland behalten. Und es wird auch wieder eine Aufgabe von uns allen sein, eben das Produkt schneller und direkter und besser Richtung Verbraucher zu bringen.
Aber haben wir da die Strukturen, das überhaupt zu ermöglichen, dass wir Kleinteilige, den Individualtourismus tatsächlich auch wirklich in den Reisevertrieb holen können? Oder ist es dann nicht doch einfach immer so eine 1-zu-1-Geschichte, also Peer-to-Peer zwischen Hotel und Pension und dem Autoreisenden oder so? Haben wir die Plattform, haben wir das, ist das da?
Also die Produkte gibt's ja.
Ja.
Also die sind ja auch alle digitalisiert, das ist ja das Schöne. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt sagen müssen, oh, da müssen wir erstmal rumgehen und Hotels sourcen. Die gibt's alle. Ich glaube, wo es noch so ein bisschen hakt, ist, dass es da eben diese Aufteilung gibt. Also der eine kümmert sich um den Inbound-Tourismus und der hat es wunderbar dargestellt. Und der Outbound-Tourismus hat vielleicht, weil er bestimmte Abläufe hat, wir haben die GDS, wir haben Mid-Office-Systeme und so weiter, da wollen wir alles drin haben. Wir müssen es also da kompliziert mit hinzufügen. Und ich glaube, das müssen wir eben hinkriegen und sagen, ja, das ist also vollkommen normal. Und wir haben ja gerade über Empfehlungen der KI. Das kann ja auch sein, dass ich sage, pass auf, Mii, ja, dieses Jahr nicht den Fernflug. Ja, guck mal, Schwarzwald. Ja, oder ich frage mal nach Schwarzwald. Und dann müssen wir eine Antwort geben können. Und ich glaube, das ist noch so ein technisches Thema, glaube ich, weil wir sind im Outbound, sind wir ja sensationell, was wir da technisch, das ist ja Hightech. Ja, da kann sich ja jede andere Industrie eine Scheibe davon abschneiden, was wir da technisch wirklich leisten. Das sieht ja nur keiner, weil es so gut gemacht ist. Da müssen wir halt die Inbound-Schiene da halt mit einbauen, also den Innerdeutsch-Tourismus im Prinzip mit einbauen. Und das ist, glaube ich, die Hürde noch. Also wäre meine Einschätzung. Ich weiß nicht, Robin, wie du siehst, du bist ja da täglich an Technologie dran.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir es schaffen, dass der KI-gestützte Agent, den ich mit mir rumtrage, eine Connection hat zu meinem Reiseinspirator, dann das Vertrauen zu dem da ist, dass letztendlich die Empfehlung von dem Agenten kommt und ich dann aber weiß, jetzt gehe ich zu meinem Inspirator und sage, ich brauche ja immer eine kaufbestätigende Meinung. Na, und du musst sagen, ja, da machst du nichts falsch, das ist richtig. Und außerdem gibt's hier noch ein Add-on. Dazu muss aber mein Gegenüber, sei das eine Maschine oder ein Mensch, ich würde immer den Menschen Vorzug geben, der muss dann natürlich aber auch bereit sein, sich auszukennen, sich einzulassen. Und wir brauchen da andere Prozesse. Was mich zu der Frage bringt, welche Prozesse könnte man eigentlich mittel- oder sogar kurzfristig im klassischen Reisevertrieb irgendwo komplett ersetzen, um einfach mehr Raum zu haben, zu inspirieren, sich zu bilden, sich einfach kommunikativ anders hinzustellen. Na, wie viele Dinge brauchen, muss ich vielleicht in Zukunft nicht mehr machen? Was kann da übernommen werden? Das ist ja auch ein Einsatz von Technologie, dass ich sage, ich ersetze Prozesse und habe dann Freiraum und ich habe auch schon Ideen, wie ich diesen Freiraum füllen möchte.
Also da ist ganz wichtig, wenn ich mir heute anschaue, wie wir arbeiten im Reisevertrieb, geht ja ganz viel Zeit verloren durch administrative Aufgaben. Ne? Jetzt möchte ich gar nicht von Flugzeitenänderungen sprechen oder die vielen unterschiedlichen Gepäckregeln bei den Charterern. Also es ist alles ja wertvolle Zeit von hochqualifizierten Kolleginnen und Kollegen. Und da sind wir sicher technisch, glaube ich, gefordert. Und da gibt es ja auch schon einiges an Ideen bzw. Umsetzungen, dass das einfacher und besser wird. Ne? Wenn wir diesen administrativen Teil auf ein Minimum reduzieren können, dass da ein Experte dran sitzt, sondern dass das die KI, die Maschine, wer auch immer macht, dann haben wir schon mal uns relativ freigeschwommen, was den Bereich betrifft. Wenn wir dann zusätzlich die KI einsetzen als Inspirator auch für den Profi, zu sagen, das können wir für den Verbraucher so rum oder so rum machen und im Zielgebiet X hätten wir noch die Ware oder wir bieten dem Michi Buller dieses Jahr den Schwarzwald an und nicht die Reise auf die Balearen, dann glaube ich, sind wir genau dort, wo wir zumindest in der nächsten Entwicklung hin sollten.
Glaube ich auch. Also wenn ich mir allein die Travel History eines Kunden anschaue, egal ob das jetzt ein Autofahrer ist oder ein Fernreisender oder so, die habe ich ja schon. Warum nutze ich nicht selber existierende Tools, um daraus Reisevorschläge zu machen? Um einfach zu sagen, pass auf, ich gehe jetzt einfach durch und mache Vorschläge für den Michael Buller auf Basis seines bisherigen Reiseverhaltens und jage die raus. Ich muss halt am Kunden sein. Ich brauche die Kommunikationsinstrumente, das ist extrem wichtig. Und ich darf mich nicht verstecken, weil ich sage, ja, das würde ich ja gerne machen, aber ich habe so viel zu tun mit den Flugpreisänderungen, da kann ich mich hinter verstecken. Natürlich muss nicht gemacht werden, aber wir müssen zusehen, dass ich das ablöse durch andere.
Haben wir den Datensatz dazu? Das ist halt die Frage, also das, um zu sagen, ne, Michi, kann ich auch Schwarzwald anbieten, brauche ich einen guten Datensatz. Ja, also dem einen kann ich es nicht, weil
auch um E-Mail-Adresse, ne?
Ja. Also das, ne, auch selbst auch bei den Digitalen, also haben wir all diese Datensätze, wie lange haben wir sie? Ja, es gibt ja auch noch eine Datenschutzgrundverordnung, die da eine Rolle mitspielt. Und reicht der Datensatz, den wir haben? Und reicht der von einem Büro? Reicht der von einem OTA? Oder reicht der von allen OTAs, allen Reisebüros und so weiter? Also ist schon auch die Frage, wer hat denn diesen Datensatz, um daraus diese Rückschlüsse zu ziehen?
Interessanter Punkt. Also nur mal ein Gedanke. Ja, gesponnen von uns. Ich starte einen permanenten Dialog mit Kunden. Der ist generiert. Ja, das kann auch ein Voice-Agent machen eines Travel Agents. Ja, das muss ich gar nicht selbst machen. Und ich bin jetzt nicht also minütlich unterwegs, sondern ich habe einen permanenten Austausch mit den Kunden. Ich habe Vorschläge, schicke Bilder, werte die Reaktion. Also vielleicht ist der Datensatz am Anfang nicht so groß. Aber diese KI, die lernt natürlich ziemlich.
Also eine Firma gründen. Hört sich spannend an. Ja? Aber du musst natürlich den Kunden motivieren, mit dieser Maschine auch zu reden oder zu interagieren. Also es muss auch irgendwie Gamification oder was ich. Also muss ihn dazu bringen, dass er sagt, oh Gott, jetzt stell mir nicht schon wieder eine Frage, sondern sagt, hurra, ich kriege wieder eine Frage irgendwie und dann schärfst du das Profil.
Eine Frage, kommen immer so Snippets.
Was auch immer es ist. Ja.
Häppchen vor. Ja. Und Kalinen. Und dann gucke ich nach, was dich schmeckt. Also das ist jetzt, ich will jetzt keinen Startup-Pitch machen, aber einfach so diesen Ansatz zu sagen, wie viele Kontakte habe ich tatsächlich mit Kunden, mit dem Reisevertrieb, egal online oder stationär, das spielt eigentlich keine Rolle. Wie sind die auch qualifiziert? Das heißt, habe ich 60% meiner Kontakte, indem ich schlechte Nachrichten wie Preisänderungen, Flugzeitänderungen, Wetterlage, Sicherheitslage, was auch immer. Also wie viele positive Botschaften schicke ich in der Kommunikation und wie viele kritische?
Ja.
Und kann man das drehen? Kann man das aufwenden? Kann man diese Kommunikation anmessen? Wäre danke schön.
Da gäbe es übrigens auch noch einen Passus, der bis heute nie genutzt worden ist. In der Datenschutzgrundverordnung war immer die Idee, dass wenn du eben auf einer großen Plattform bist und du möchtest woanders hin, dass eben deine Daten in der alten Plattform liegen und du dann sagst, ja gut, aber da fange ich ja von vorne an. Und da gab es ja diese Idee, dass man als Verbraucher sagen kann, bitte gib mir meine Daten und die kann ich dann auch jemand anders geben, der sozusagen die Daten einlädt. Also damit könnte man vielleicht auch noch Datensätze bekommen, wenn es für den Kunden einen Benefit hätte. Und jetzt reden wir von KI, ja, wo es dann tatsächlich vielleicht auch glaubwürdig ist, dass man Benefit, dass man mal diesen Punkt vielleicht auch in die Gedankengang mit einbringt. Wir entwickeln gerade ein System, oder?
Also ich habe gerade, ich weiß gar nicht, ob ich noch folgen kann.
Ich glaube schon. Weiter. Ja, ich glaube schon.
Als ich angefangen habe, bei Spotify Musik zu hören, hatten die auch keine Daten viel.
Ja.
Na, aber die haben mir halt immer wieder was vorgeschlagen. Und irgendwann fing ich an, diesen Vorschlägen zu folgen. Es kann jetzt gut oder schlecht sein, aber
dann. Nee, aber die waren ja auch gut. Also ich bin immer noch bei Spotify, weil die
immer besser.
Weil die richtig gut sind, ja. Und weil da mein Geschmack wirklich getroffen wird. Das kriegt Tidal, obwohl sie das bessere Format haben, nicht hin.
Ja. Stimmt,
ja. Ja, ja. Aber das kann man ja auch für unsere Branche optimal nutzen. Ja. Ne? Also wenn wir über so banale Themen wie Flugzeitenänderungen und dergleichen sprechen, können wir auch erkennen, so wie reagiert der Kunde, wie können wir es machen, Zielgebietsinformationen und. Also ich glaube, nochmal, man muss diese Dinge angehen. Ich sehe auch, dass viele Innovationen in dem Bereich bereits stattfinden, wie es am Ende ausgeht. Oder ihr beide doch eine Firma gründet, man wird sehen.
Aber einen Teil müssen wir jetzt rausschneiden.
Ja, Zeit, weil wir ins 2050... Wenn wir uns wieder treffen wollen, dann können wir dann mal sehen, wie diese Firma benutzt.
Genau.
Das können wir natürlich auch noch machen. Aber wir haben natürlich auf dieser Ebene auch immer noch eine Vergleichsebene. Also ich habe die One-to-One-Dialog und ich habe auf der anderen Seite eine Vergleichsebene, die ich ja auch nutze. Wie haben sich andere Nutzer verhalten? Wie haben sich andere Kunden entschieden? Oder wie entwickelt sich der Markt an diesen Stellen? Also auch das sind Themen. Mir geht's eher darum zu sagen, ich wiederhole mich jetzt. Es ist ja immer nur ein Mindset. Es geht nicht darum zu sagen, ja, kann ich alles nicht machen, weil ich habe so viel zu tun. Das ist der Typ mit der Motorsäge, der nicht weiß, wo der anknopft und sagt, nicht voran.
Das ist aber der beste Ansatz, glaube ich, jetzt im Augenblick, von Einsatz von KI im Augenblick, dass also schon aus der Not heraus Dinge zu vereinfachen oder zu verbessern, von stupiden Tätigkeiten die rauszunehmen, weil wir gar nicht genügend Personal bekommen. Ja, und wir reden immer noch, dass in 2035, glaube ich, irgendwie 10% unserer cybersicherungsverpflichtigen Beschäftigten schlichtweg nicht da sein werden. Also wir rennen auf ein Riesenproblem zu und das ist ja jetzt schon präsent. Und deswegen werden wir natürlich auch daran arbeiten müssen, dass die Leute da eingesetzt werden, wo sehr richtig sind, weil sie damit ihrem Know-how glänzen können und nicht Knöpfchen drücken und was ich, jetzt schicke ich dem Kunden E-Mail für die Flugzeugverspätung und dann buche ich da nochmal was um, sondern dass das im Hintergrund automatisch läuft, sodass die sagen können, ich kann dir helfen bei all den Dingen, die nicht automatisiert gehen, und da komme ich mit meiner Fachkompetenz rein und ich bin auch nicht frustriert am Abend, wenn ich nach Hause gehe und sage, ich habe immer noch 70 rumliegen, denen ich jetzt erklären muss, dass ihr Flug verspätet hat, ja.
Absolut, kann ich nur bestätigen. Das ist genau, das ist ja eine der großen oder eines der großen Themen momentan. Wie kann ich diese Bereiche, die auch demotivierend sind, du hast das angesprochen, Michi, für die Kolleginnen und Kollegen am Counter speziell, wie kann ich die so technisch lösen, dass man sich darauf konzentrieren kann, wo man auch Geld verdient, wo Spaß macht, wo die Motivation da ist, wo wir auch junge Leute nicht nur in die Branche bringen, sondern auch in der Branche halten. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn wir hier diese Themen gut umsetzen und Stichwort KI und was noch alles so kommen wird, in unserer Industrie optimal einsetzen, dann wird es für uns alle ein Stück weit einfacher werden.
Jetzt haben wir das KI-Feld auch ziemlich gut beackert, glaube ich. Und wenn wir sagen 2025, unser Ausblick vom Gipfel, auf dem wir uns ja jedes Jahr treffen, dann ist es das Thema Nachhaltigkeit, Nachwuchs und Technologie auf jeden Fall. Gibt es denn Themen, abseits von hoffentlich keinen Insolvenzen, auf die wir in Zukunft in diesem Jahr sehr, sehr gerne verzichten würden?
Wir haben ja gerade irgendwie, also wir haben eine Wahl hinter uns in den USA, wir haben eine Wahl in Deutschland vor uns. Also es ist schon erschreckend irgendwie, also wie sich die Welt und auch das Weltbild sich jetzt verändert. Also wir kommen von einer total toleranten Gesellschaft, die darum geht, wer bist du? Also bist du ein netter Kerl oder eine nette Frau oder was auch immer, und daran bewerte ich dich und nicht, ob du schwul, lesbisch oder was auch irgendwas dazwischen bist. Und wir verändern uns gerade in eine seltsame Richtung, wo all diese Errungenschaft einer kulturellen Offenheit gerade ins Umkehr geht. Und das macht mir echt Sorgen, weil das ja beim Reisen, ja, hey, wenn wir nicht offen für alles sind, für alle Kulturen, alles möglich, ja, dann welche Branchen überhaupt?
Ja, wenn man so tagtäglich irgendwie die Nachrichten liest, kann einem schon ein bisschen gruselig werden. Da bin ich eurer Meinung. Allerdings, ich bin da ein bisschen gelassener, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die Welt wird sich weiterdrehen, und ein Schlüsselerlebnis, das ich da hatte, ich bin vor einigen Jahren 50 geworden, und da hat mir ein guter Freund Zeitungen und Magazine, Spiegel und so von meinem Geburtstag zukommen lassen. Und das war das Jahr 1969, und da habe ich mal so die Schlagzeilen gelesen, und da war ganz viel Schreckliches drinnen, was da alles so passiert ist, und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, dass wir am Ende des Tages doch alle vernünftig bleiben und dass wir das Ganze einigermaßen gut meistern, und dass ich habe es vorhin schon erwähnt, der gute und gesunde Menschen- und Hausverstand, dass er nicht komplett über Bord gekippt wird.
Das würde ich fast als Schlusswort gelten lassen, weil die Episode heißt Keine Panik. Besser kann man keine Panik eigentlich nicht zusammenfassen. Danke euch beiden. Ich finde ihn, das würde ich zum Schluss gerne noch sagen. Wir drei zeigen, dass Dreierkonstellationen gehen.
Ja, doch, in der Politik, oder?
Und das Ganze in Verbindung mit der Farbenblindheit, das könnte man jetzt auch mal diskutieren.
Das wollen wir gar nicht so weit haben. Das ist das eine. Udo Lindenberg hat es eingeläutet. Ich freue mich, dass wir das vierte Mal ein Gipfeltreffen abgehalten haben, haben vielleicht ein bisschen Ausblick gegeben. Danke jetzt schon allen fürs bis zu Ende hören, auf jeden Fall. Und sage jetzt Dankeschön. Danke an euch. Danke, Michi.
Danke an euch, ja.
Danke an euch.
Hat
ja
Spaß gemacht.
Wie immer.
Wie immer Spaß gemacht. Jetzt wünsche ich uns ein gutes Jahr und einen schönen Abend und auf bald, auf Wiederhören im Podcast der Touristik.
Bei Onkel Pill spielt eine Rentnerband seit 20 Jahren.
zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.